Werbung.
Ein ziemlich wichtiger Stichtag ist gerade vorbei und ich vermute mal, viele von euch haben ihn gar nicht mitbekommen. Es geht um den Tag, an dem wir weltweit alle Ressourcen verbraucht haben, die uns rechnerisch zumindest eigentlich für das ganze Jahr zur Verfügung stünden. Dieser Tag war am 28. Juli und heißt Earth Overshoot Day. Er wird berechnet, um uns vor Augen zu führen, dass wir auf viel zu großem Fuß leben. Ob bei Lebensmitteln, Kleidung, Hausbau oder beim Autofahren, wir sind abhängig von natürlichen Ressourcen. Umso paradoxer ist es eigentlich, dass wir so achtlos mit ihnen umgehen. Würden alle Menschen so leben wie wir in Deutschland, bräuchten wir mindestens 3 Erden, um unseren Ressourcenbedarf zu decken. Wenn wir unseren Planeten nicht vollends ruinieren wollen, reicht es also nicht nur, das Klima zu schützen. Wir müssen an unserem Wirtschaften und Konsumieren ganz grundsätzlich was ändern. Der Öko-Energieversorger Polarstern tut das. Er setzt nicht nur auf 100% Öko-Energie und investiert intensiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Polarstern ist auch ein Social Business und ein zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie und setzt sich so für ein rundum nachhaltiges und ressourcenbewusstes Handeln ein. Mehrfach ausgezeichnet als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands, zeigt Polarstern, wie gut Nachhaltigkeit und Zukunft zusammenpassen. Also schaut doch mal auf www.polarstern-energie.de vorbei für alle Infos und Angebote. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. August 2022 mit Belarus,
dem Jemen,
der Ukraine,
dem Deutschland-Trend,
Feuer,
Kernkraft,
Covid-19,
Taiwan,
Kitas,
dem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
Getreide,
einem Limerick,
Bürgergeld,
Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Ich fange mit Belarus an, mal wieder,
okay. Denn weil du ja immer mit Belarus anfängst, wenn es was zum Anzufangen gibt.
Wenn es was zu berichten gibt. Das Problem in Belarus ist, dass es nicht mehr viel Neues zu berichten gibt, weil der Machthaber Alexander Lukaschenka da leider wirklich ganz fest im Sattel sitzt momentan. Und das hat er eben geschafft, indem er im Grunde alle weggesperrt oder aus dem Land vertrieben hat, die irgendwie eine Opposition waren oder irgendwie freie Presse oder Berichterstattung dargestellt haben. Das heißt, es gibt im Grunde im Land niemanden mehr, der sich gegen ihn positioniert oder auch einfach nur frei berichtet. Man muss ja nicht immer gleich gegen ihn sein, aber freie Berichterstattung gibt es eben auch nicht. Und ich spreche davon heute, weil am 4. August 2020 die Präsidentschaftswahlen in Belarus begonnen hatten, also vor 2 Jahren. Gewonnen hatte ja eigentlich Svetlana Tichanowskaja, die heute im Exil ist und jetzt auch in den kommenden Tagen in Litauen eine, ja, so eine Art Gathering aller Oppositionellen, die ja in der Welt verstreut, die meisten natürlich irgendwie im Baltikum und in Polen sind auch sehr, sehr viele, die zusammenbringen will, um zu gucken, ja, wie kann es denn irgendwie weitergehen, weil das wohl auch eines der großen Probleme ist, die die Opposition in Belarus gerade hat. Also im Land selber ist sie quasi nicht mehr existent. Es gibt auch Berichte, wo Politikwissenschaftler sagen, dass die Zustimmung zu Lukaschenko seit dem Ukraine-Krieg größer geworden ist.
Ja, kaufe ich nicht.
Also, dass die, na, ich kauf's, weil Echt? Es, ja, also die Argumentation finde ich sehr plausibel. Es war vor 2 Jahren, ja, sah es so aus, als könnte man rauskommen aus diesem Sumpf, nenne ich es jetzt mal. Ja, also dieser Autokrat, der da ja auch schon seit den 90ern herrscht, also der ist ja wirklich schon unglaublich lange an der Macht, den loszuwerden. Es sah so aus, als könnte es gelingen und die Menschen haben sich sozusagen aus der Mitte in Richtung Opposition bewegen lassen. Das sind so die sogenannten Wechselwähler bei uns, also die Leute, die mal so, also die nicht so ganz fest sind, die nicht ganz fest Opposition sind, waren dazu geneigt, auch Opposition zu werden 2020. Aha. Und mit der jetzigen Situation scheint es so, als würde so dieser Krieg nebenan, das ist ja das Nachbarland, das da gerade im Krieg sich befindet, den Leuten klar machen, dass sie sehr froh sind, dass es bei ihnen ruhig ist.
Okay, so rum. Ja, okay, schlimmer geht immer, so ein, ja.
Und damit würden sich, also das sagt zumindest auch ein belarussischer Politikwissenschaftler, die Leute, die damals von der Mitte zur Opposition gewandert sind, jetzt von der Mitte wieder in Richtung, okay, wir halten die Füße still und stützen das Lukaschenko-Regime lieber, weil dann haben wir unsere Ruhe wandern. Weil er auch damit droht oder das einer seiner Drohkulissen ist, die natürlich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber vielleicht auch nicht ganz, ne? Wenn du schaust, wie hat sich Russland denn verhalten und man das mal weiterspinnen würde. Wie würde sich Russland wohl verhalten, wenn Svetlana Tichanowskaja in Belarus eine Demokratie aufbauen würde? Ja.
Ja, und gleichzeitig natürlich verhindert Lukaschenko ja, dass Belarus in den Krieg ziehen muss. Ne?
Ja.
Also das macht er ja ganz gut eigentlich. Weil,
genau, der hält das schön von ihnen fern.
Ja, ja, stimmt.
Ja. Also die Stabilität scheint hier diesen Leuten aus der Mitte, ne, die so ein bisschen Bewegung in Bewegung sind, die mal dann die Grünen wählen und das nächste Mal doch lieber wieder die CDU. Ja, die kennen wir ja bei uns auch. Das scheint jetzt alles sehr stabil und das ist natürlich auch für die Opposition, gerade auch wenn sie zersplittert ist und irgendwie nicht so richtig auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Also anscheinend gibt es da auch inzwischen Kritik an Tichanowskaja, ja, dass sie das nicht gut genug machen würde und so weiter und so fort, wie es immer so ist. Ne? Kennen wir ja auch von unseren linken Bewegungen. Ja, also das Ganze ist so ein bisschen 2 Jahre später auf verlorenem Posten, muss man momentan sagen.
Ha. Tja, ja, warten wir ab. Ich habe nach langer Zeit habe ich mal wieder einen Deutschland-Trend mir angeguckt.
Ah ja, stimmt. Hatten wir lange nicht.
Ja, das war ja auch vieles ist. Also ich finde ja mittlerweile so diese ganze mit welcher Parteiarbeit sind Sie zufrieden und so. Das halte ich für eine Arschumfrage. Die ist halt egal, weil ne. Aber waren ein paar ganz ganz interessante Sachen dabei, weil hier ist ja Zeitenwende und ein Teil dieser Zeitenwende merkt man halt auch, denn es wird teurer zu heizen, alles wird teurer. Blablabla. Mhm. Interessant fand ich jetzt bezogen auf die Inflation und vor allen Dingen steigende Energiepreise. Nur gut die Hälfte der Leute will finanzielle Entlastungen für geringe Einkommen haben. 56% sagen das. Der Rest, also fast der Rest, weil ein bisschen Schwund ist ja immer, 41% wollen für alle die finanziellen Entlastungen haben. Ja. Was ich ganz interessant finde, ne? Deutscher wird's nicht. Ne? Nee, wenn der das kriegt, kriege ich das auch.
Aber das passt ganz gut, weil, also ich habe so einen kleinen Ausblick mitgebracht, auch insbesondere Ausblick auf unsere Situation mit der Energiekrise und so weiter. Und da hatte Marcel Fratscher diese Woche in der Zeit eine schöne Kolumne, in der er im Wesentlichen für Solidarität plädiert und sagt, das ist das Wichtigste und das Einzige, was wir gerade beachten müssen, damit wir gesellschaftlich nicht auseinanderdriften, ist für mich ein totaler No-Brainer, aber wahrscheinlich muss man das den Deutschen immer wieder sagen. Und er stellt sehr schön eben auch genau 2 konträre Wege aus dieser Krise gegenüber. Letztendlich das, was du gerade auch gegenübergestellt hast, nämlich der eine Weg wird vom Finanzminister favorisiert, der andere Weg wird zum Beispiel von der Diakonie vorgeschlagen.
Da kommen wir noch hin, ja. Mhm.
Da kommen wir noch hin, du kommst da auch noch
hin. Ja, aber mach ruhig weiter.
Okay, und der eine Weg würde insgesamt 10 Milliarden im Jahr kosten. Mhm. Von diesen 10 Milliarden würde das oberste Drittel der Gesellschaft 80% bekommen.
Also wir.
Ja,
denen es eh schon losgeht sozusagen. Ne?
Die sie es eigentlich leisten können, sollten irgendwie auch so durch die Krise zu kommen, sage ich mal. Die sogenannte arbeitende Mitte bekommt 20%. Und wenn man 80 und 20 zusammenzählt, bleibt natürlich für das ärmste Drittel nicht mehr viel übrig. Also eigentlich bleibt nichts mehr übrig. Sprich, die Einkommensschwächsten haben davon nichts. Und der andere Weg würde nur etwa die Hälfte kosten, 5,4 Milliarden. Allerdings ist es auch nur ausgelegt für 6 Monate. Also wenn es ein ganzes Jahr wäre, würde es auch wieder so viel kosten. Und käme ausschließlich den ärmsten 10% zugute. Und jetzt rate mal, welchen Weg Christian Lindner vorschlägt und welchen die Diakonie.
Naja, Lindner will, dass es die Reichen reicher werden und die Armen nicht unbedingt ärmer, aber auch nicht reicher. Ja, ja, klar.
Also Lindner will natürlich, wie immer, das kennen wir ja auch schon von der letzten Woche, über die Steuer und da soll gesenkt werden. Ja,
da kommen wir jetzt mal hin.
Aber also der Vorschlag der Diakonie, den möchte ich auch noch kurz erzählen, den finde ich nämlich ganz gut, dass man wirklich denen, die irgendwie auf Sozialleistungen angewiesen sind, einfach jeden Monat 100 Euro mehr gibt.
Ja gut, das ist ja sowieso der totale No-Brainer. Ich meine, das ist ja seit Hartz IV erfunden und durchgesetzt worden ist, sind 100 Euro mehr einfach nur eine gute Idee und zwar immer, weil das geben die sofort aus. Ach nee, Entschuldigung, ich höre gerade aus der Regie, davon kaufen die Schnaps, Zigaretten und Flachbildfernseher. So, zurück zu den finanziellen Entlastungen. Ich sagte, dass nur gut die Hälfte finanzielle Entlastung für geringe Einkommen und der Rest das für alle haben will. Rechtsaußen will das überwiegend, am stärksten wollen es die Anhänger der FDP und zwar noch vor der AfD. Eine Mehrheit möchte das schuldenfinanziert haben, 46%, und ein Drittel würde das gerne über Steuererhöhungen gelöst sehen. Und auch da sind die Ferengi ganz weit vorne, noch vor den Nazis. Und SPD und Grüne wollen eher höhere Steuern. Fand ich ganz interessante Zahlen so. Also dass vor allen Dingen dieses 41% wollen, dass alle gleichermaßen entlastet werden. Das ist halt wieder so, wo du eben auch sagtest, die Solidarität, also heißt in Deutschland ja, dass andere mir was schulden. Und ich finde, da kann man das immer ganz gut dran sehen. Sie haben weitergefragt, Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Einem Drittel der Leute geht das zu weit. Knapp einem Viertel der Leute geht es nicht weit genug. Jetzt einem Fünftel, also 20%, einem Fünftel gehen die Russland-Sanktionen zu weit. Und einem guten Drittel gehen die nicht weit genug. Und der Teil der Leute, denen das zu weit geht, ist seit Juni, also die Umfrage war jetzt von Ende Juli, seit Juni um 6% gewachsen. Das ist also mehr als ein statistischer Ausreißer. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, wenn es tatsächlich teurer wird. Weil im Moment haben wir Inflation, aber überall, das kann man irgendwie noch wegdrücken. Aber wenn dann jetzt tatsächlich die Gaspreise um 300% hochgehen, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann nicht mehr nur ein Fünftel ist, dem die Sanktionen zu weit gehen, sondern die Hälfte. Eine Übergewinnsteuer finden alle gut. Also die Mehrheit, nicht? Mehr als die Hälfte der Anhänger der FDP finden eine Übergewinnsteuer gut. Super, oder?
Ja.
Jetzt Achtung, ein Viertel hält eine Energieunabhängigkeit von Russland. Ein Viertel der Befragten hält eine Energieunabhängigkeit von Russland für falsch.
Aha.
Das, ja, gut. Das ist auf zwei Ebenen schon ein bisschen gaga.
Ja.
Weil erstens ist das strategisch eine sehr, sehr gute Idee, sich von Russland unabhängig zu machen. Ja. Zweitens, selbst wenn man es nicht macht, um sich von Russland unabhängig zu machen, macht man es wegen der Klimakrise.
Ja.
Und dann ist die Unabhängigkeit von Russland sozusagen ein strategischer Beifang, den man billiger nicht kriegen kann. Das finde ich, es sind übrigens weit überwiegend AfD-Anhänger, die das für falsch halten. Es sind zwei Drittel der AfD-Anhänger halten das für falsch. Nach energiepolitischen Maßnahmen haben sie auch detailliert gefragt. Also so, ne, mehr Windkraft, mehr bla bla bla. Da finde ich total interessant. Zwei Drittel der Leute finden es richtig, mehr Kohle zu verfeuern. Nicht mal ein Drittel findet Fracking in Deutschland richtig. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Entweder hat da die Dauerbeschallung der Lobby geholfen, also hüben wie drüben. Ne? Also die Kohle war ja, ist ja, also ohne Kohle geht hier sofort das Abendland unter und wir haben Millionen und Abermillionen Arbeitslose. Das ist ja so das Bild, mit dem man so, natürlich stimmt das nicht.
Nee, ich glaube nicht, dass das irgendeine Dauerbeschallung zu tun hat.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Fracking. Ich stecke da nicht tief drin, aber ich habe schon häufiger mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also ich mache ja auch Interviews mit Geologen und sowas. Und immer wenn ich mit denen auch beim Mittagessen oder so darüber gesprochen habe, haben die mir alle gesagt, das ist nicht so gefährlich, wie der Volksmund glaubt, dass es gefährlich ist. So brennendes Wasser in Amerika, genau, weißt du, wir kennen alle diese Videos.
Ja, aber das ist der Grund, dass wir dagegen sind, dass wir diese Videos kennen.
Ja, natürlich. Aber das ist ja, letztendlich ist das ja auch eine Dauerbeschallung einer Lobby, die Fracking nicht haben will. Ich habe den Eindruck, dass beim Fracking wir gar nicht genau wissen, worüber wir reden. Und ich habe den Eindruck, bei der Kohle, und das ist die andere Alternative, dass es nicht unbedingt ein Ergebnis von Lobbyismus ist, sondern dass die Leute kapiert haben, dass wir jetzt ein Problem haben und Kohle jetzt verfeuert werden kann. Und Fracking aber ein paar Jahre dauert, bis das Gas strömt. Das fand ich einfach nur ganz interessant. Weil so böse kann Fracking gar nicht sein, dass so wenig Leute nur dafür sind.
Weiß
und
ich
so,
nicht.
Und so unböse kann Kohle gar nicht sein, dass so viele Leute dafür sind, außer sie haben einen wirklich sinnvollen Grund.
Ich fand es interessant, was Energie angeht, dass diese Woche gerade auch wieder die Grünen einknicken. In Bayern diesmal, in München vor allem, die zugestimmt haben, dass die Atomkraftwerke länger laufen sollen in Bayern, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass in Bayern die letzten Jahrzehnte, vor allem unter Seehofer, aber auch unter Söder eben so eine miserable Energiepolitik gemacht wurde und sie ja auch irgendwie eines der abhängigsten Bundesländer sind, also abhängig von Russland. Und das finde ich auch so interessant, weil das jetzt sich zum wiederholten Male, finde ich, zeigt, wie pragmatisch die Grünen im Zweifel sind.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht einknicken.
Ja, ja,
sondern es ist schon. Pragmatismus.
Aber natürlich werden auch
das ist natürlich nur sagen, für solche Leute, das, ja klar, aber das ist halt nur für Leute, die selbst Ideologen sind, ist die Politik der Grünen ein Einknicken.
Ja, weil sie ja, halt auch sagen, wir kriegen das jetzt ja einfach gar nicht anders hin, ja, erstmal.
Genau. Roll das ist, with the punches.
Ja, das ist jetzt die Situation.
15% der Befragten wollen die letzten drei Kernkraftwerke zum Jahresende abgeschaltet sehen. 15% nur. Der Rest verteilt sich dann halbe auf Streckbetrieb und auf langfristige Nutzung der Kernkraft. Und diese ganze Debatte finde ich sowieso sehr, sehr interessant. Man mag das mal ausrechnen, was ja auch gerade passiert. Es läuft ja gerade ein Stresstest. Man mag das ausrechnen, dann kann man gucken, ob das wirklich so viel bringt, wie die Befürworter der Kernkraft die ganze Zeit behaupten, oder ob es tatsächlich so wenig bringt, wie die Feinde der Kernkraft die ganze Zeit. Aber ich bezweifle, dass es so viel bringt. Vor allen Dingen, weil es spätestens nächstes Jahr neue Diskussionen bringen würde. Das ist einer meiner Gründe dafür, dass ich die Dinger eigentlich gerne abgeschaltet sehen werde. Wir hatten ja auch neulich in der Sendung schon mal, dass jeder Euro, der in Erneuerbare investiert wird, viel schneller, viel mehr bringt als eine Investition in Kernkraftwerke. Aber was mich an dieser ganzen Debatte, und da muss ich gar keine Daten kennen und ne, das ist ja ideologisch dermaßen vernagelt alles, diese Kernkraftdiskussion. Was mich stutzig macht ist, für diese Laufzeitverlängerung sind mir viel zu viele Leute, die eigentlich gerne den Atomausstieg rückgängig machen wollen würden. Und die seit Jahren schon mehr oder weniger offen dafür trommeln, also letztendlich einer Ideologie folgen. Das sind mir viel zu viele Leute, die das befürworten. Also ich sehe viel zu wenige Stimmen, die abwägend, vernünftig sagen, na, könnte man mal machen oder so, sondern immer nur, nein, das muss um jeden Preis. Und Friedrich Merz, ne? Den finde ich in dieser Frage sowieso, also den würde ich als komplett unseriös ansehen und mit dem würde ich da überhaupt nicht drüber diskutieren, weil ich kann mir zu gut vorstellen, dass der Merz, der Merkel nachträglich einen reinwürgen will. Ja. Und genau darum für eine Laufzeitverlängerung ist die dann, sobald die Dinger weiterlaufen, werden wir eine Dauerverlängerungsdiskussion kriegen. Und dann, weiß ich nicht, dann freut der Merz sich ein Schänzchen und so. Und der Merz und diese Leute, die eigentlich den Ausstieg ganz rückgängig machen wollen und die wirklich glauben, dass Atomkraft unser Klimaproblem ist, was es nicht tut, weil wir gar nicht genug Atomkraftwerke haben und viel schneller Erneuerbaren zubauen können. Das ist alles für mich, ist das so ein, da geht mein Grütze-Detektor an.
Klar.
Ich denke mir so, nee, das ist, ihr seht alle viel zu unredlich aus. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es auch nicht besser, dass die Freunde des Ausstiegs um jeden Preis am Ausstieg festhalten wollen.
In der jetzigen Situation,
ja. Genau. Ja. Das muss, also darum sage ich, wartet doch mal diesen Stresstest ab. Wenn dabei rauskommt, dass das wirklich was bringen kann, ja, Himmel, Arsch, dann verlängern wir dann halt den Betrieb.
Und
dann
müssen halt diese Decker, ja, ne? Also versuchen wir dann.
Und dann müssen wir die Diskussion nächstes Jahr halt aushalten. Ja? Aber dieses Einmauern, was da passiert. Und statt wirklich mal abzuwarten, und dann gucken wir auf der Basis von Daten, mit welchen Mitteln, Achtung, und das wäre mir wichtig. Wir argumentieren, mit welchen, also wir gucken uns die Daten an, so und so viel Strom bringt das. Und dann überlegen wir, mit welchen Mitteln können wir den Weiterbetrieb verhindern?
Ja.
25 neue Windräder innerhalb von 6 Monaten oder irgendwie sowas.
Aber die Dunkelflaute.
Ja, egal. Das ist Quatsche. Also das sind genau die Atomkraftideologen, die ich eben meinte. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir den Weiterbetrieb verhindern. Denn man darf nicht vergessen, wir, die Gesellschaft, wir haben uns für den Ausstieg entschieden. Ja? Das heißt nicht, wir müssen gucken, wie können wir den Weiterbetrieb ermöglichen, sondern wie können wir ihn verhindern. Und wenn wir ihn nicht verhindert kriegen, dann müssen wir halt weiter betreiben. So. Und falls dieses, wir machen doch mit Kernkraft weiter, falls das Fass wirklich wieder aufgemacht werden sollte, dann möchte ich bitte mehr als eine Diskussion darüber haben, ob wir Kernkraftwerke bauen. Dann will ich darüber reden, welche wir bauen. Und wohin wir die, aus welchen Gründen bauen.
Mhm. Also ich bin dafür, sie alle nach Bayern zu bauen.
Ja, genau. Dafür
die brauchen es am dringendsten.
Genau. Weil ich habe das vor vielen Jahren schon mal gesagt, dass das Problem in der Kernkraftdebatte war für mich gar nicht so sehr, das natürlich auch, wenn so ein Ding explodiert, wird's fies, ne? Ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber was mir immer gefehlt hat, war eine Diskussion über die Frage, wo bauen wir das Ding hin, damit es, wenn es explodiert, so wenig Schaden wie möglich anrichtet. Ja? Weiß ich nicht, wir pflastern Helgoland mit Atomkraftwerken oder weiß der Geier.
Aber ja. Komisch finde ich, dass du überhaupt anscheinend, das ist dein Hauptproblem, nicht der Müll.
Der Müll ist eh da.
Ja gut,
Klar, das ist ein zusätzliches Problem. Ja. Proliferation ist ein zusätzliches Problem. Also, dass wer Kernkraftwerke hat, der hat auch Kernwaffen. Das sind alles auch Probleme. Aber die Diskussion, wenn es um Energieversorgung geht, ich würde die gerne ein bisschen weniger ideologisch geführt sehen, sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern.
Interessanterweise finde ich, ideologisch sind ja eh immer die anderen, das ist ja klar, schon mal Regel Nummer eins. Aber ich muss wirklich sagen, so wenn ich es nebeneinander halte, auch in der Art und Weise, wie dann gesprochen wird, also wie populistisch und wie wenig fern oder ja, wie fern von Fakten oder Zahlen, finde ich es echt erstaunlich, wie ideologisch die Konservativen geworden sind, die ja eigentlich immer krass, als die Oberpragmatiker galten, aber indem sie jetzt auch diesen Merz an ihre Spitze gestellt haben, habe ich das Gefühl, es läuft völlig aus dem Ruder.
Die waren nie unideologisch.
Natürlich also nicht, aber jetzt merkt man es mal so richtig.
Die hatten eben keine gefestigte politische Ideologie, sondern bei denen ging es immer nur darum, wo kommt am meisten Kohle her und was machen wir.
Da waren sie geschmeidig.
Genau, ist halt auch eine Ideologie. Der Müll ist ein riesiges Problem. Aber der bleibt das erstmal. Und ich bin da echt ein bisschen schmerzfrei. Ich denke mir, ob wir jetzt eine Tonne mehr oder weniger haben, das macht meinen Braten jetzt auch nicht mehr fett. Ja? Davon abgesehen, also ich bin fest davon überzeugt, was auch eine Ideologie sein mag, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Kernkraft, das ist keine Zukunftstechnologie. Ist es nicht. Ja, alleine wenn du überlegst, wie lange dauert so ein Bau von so einem KKW, 5, 8, 10, 12 Jahre oder wie lange die daran rumbauen, dass die Kosten ufern maßlos aus. Ja, erstens haben wir die Zeit nicht.
Ökonomisch lohnt es schon gar nicht einfach.
Also genau, es lohnt ökonomisch nicht, wir haben die Zeit nicht. Selbst der große Nagus der Ferengi hat, da gibt es ein Video im Netz, hat gesagt, keine Versicherung würde sowas privatwirtschaftlich versichern und darum ist es ein Hinweis darauf, dass Kernkraft eine tote Technologie ist. Ja, und wie ich eben sagte, jeder Euro in Erneuerbare ist besser und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wir planen jetzt, mein erstes Planfeststellungsverfahren, Kernkraftwerk, Tempelhof Nord und in 8 bis 12 Jahren steht dann hier ein Kraftwerk, das Strom liefert. Ich wage überhaupt nicht mehr vorzustellen, wie weit die Batterietechnik und die Speichertechnik in 8 bis 12 Jahren gediehen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann überhaupt keine Atomkraftwerke bräuchten, weil die Dunkelflaute, also dann auch der letzte Ideologe die Dunkelflaute vergessen hat.
Ja. Wir bleiben bei den Atomkraftwerken. Und zwar in der Ukraine steht eins, das kennen wir noch aus März sozusagen, Saporischschja. Das wurde im März von der russischen Armee besetzt. Da gab es dann schon mal so ein, kurzes Luftanhalten auf der ganzen Welt, ob das irgendwie gut geht oder schief geht, aber es ist bisher gut gegangen. Und die scheinen das Ding als so eine Art Schutzschild zu benutzen. Also die verschanzen sich da in diesem Atomkraftwerk, schießen von dort ihre Artillerie und können natürlich nicht zurückbeschossen werden von den ukrainischen Soldaten, weil, die natürlich Angst haben, dass sie das Ding dann in die Luft jagen. Was Russland wahrscheinlich genauso schaden würde wie der Ukraine, denn der Wind zieht derzeit Richtung Osten und das Ding ist nur 100 Kilometer von der Grenze entfernt. Also insofern dürften die Russen daran auch kein Interesse, aber die Ukrainer natürlich auch nicht. So. Und die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde, hat sich jetzt diese Woche nochmal sehr besorgt geäußert. Sie sagten, sie wissen nicht, ob das Kraftwerk da sicher ist, ob es geschützt genug ist, ob da eine Gefahr von ausgeht, letztendlich dann auch für andere Länder. Und sie würden da eigentlich gerne rein. Und sie würden sich das eigentlich gerne angucken. Sie würden auch gerne ein bisschen unter Kontrolle bringen, wie ist die Situation vor Ort. Und das blockiert Kiew.
Ach.
Die Ukrainer sagen nämlich, wenn wir jetzt die IAEA da reinlassen, dann, und ich verstehe das Argument überhaupt nicht, also deswegen auch so ein bisschen die Bitte an die HörerInnen, die sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen, dann würde das die russische Besatzung von Saporischschja quasi als gegeben anerkennen oder stabilisieren oder irgendwie so. Das ist das Argument. Und das verstehe ich nicht, weil also die IAEA am Ende eine unabhängige Behörde ist, die sehr unabhängig auch handeln kann. Und ich weiß nicht, was daran falsch sein sollte, zu gucken, ob da bei diesem Kernkraftwerk, also ich hätte das Gefühl, dass Kiew und die Ukraine selber ein Interesse daran haben müsste, dass das Ding sicher ist.
Ja, gleichzeitig, also politisch kann ich das schon verstehen, weil wer müsste für die Sicherheit der IAEA-Leute garantieren? Das ist Russland. Und in die Position willst du Russland nicht versetzen, wenn du die Ukraine bist, aber ja. Es gibt vielleicht irgendwie the greater good, ne?
Ja.
Also, ja.
Das habe ich mich auch gefragt. Naja, und ansonsten war aus der Ukraine diese Woche.
Aber was sagt denn Russland? Die sagen gar nichts. Ist ja auch egal, weil die lügen eh, ne?
Ja, da habe ich jetzt wirklich nicht hingeguckt, ehrlich gesagt. Das ist, da gucke ich tatsächlich immer weniger hin, was die sagen.
Ja, weil die lügen eh.
Das geht bei mir beim einen Ohr rein und beim anderen raus.
Ist halt wirklich so, bei mir ja genauso. Ich guck mir einfach das Ergebnis an. So.
Ja. Ja, exakt. Es ist genauso bei dieser, gab es ja diese Woche ein Schiff, das von Odessa nach Libanon.
Vier.
Echt? Sind die anderen jetzt
mittlerweile sind es vier.
Ah, okay. Da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Tut mir leid. Ich wusste nur, dass 17 weitere gewartet haben und das eine aber wirklich es geschafft hat. Und das anscheinend sehr, sehr gut funktioniert. Wo ich auch gedacht habe, als ich das gelesen habe, ja schau. Also wenn Russland sich an seine Vereinbarung hält, dann funktioniert die Belieferung der Welt mit Nahrung. Also dann geht's. Und die Russen, und das war jetzt zum Beispiel auch was ich direkt ausgeblendet habe, haben natürlich auch schon wieder, ja, aber das ist ja ein Paket und man muss sich auch dann an die anderen Teile des Pakets halten.
Ja. Habe ich ein sehr schönes Stück zugefunden bei der Crisis Group. Wer gewinnt was beim Schwarzmeer-Getreide-Deal heißt es. Das ist ein ziemlicher Long-Read, den ich jetzt nicht noch weiter geflattert habe. Tun wir mal in die Shownotes. Ist wirklich sehr spannend. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass Russland mit diesem Paket in die Lage kommen könnte, Sanktionen zu unterlaufen.
Genau. Ja, das hoffen sie. Und das war, glaube ich, auch diese Äußerung aus dem Außenministerium zielte genau darauf ab. So, naja, gut, also wir halten uns jetzt hier dran und wir machen das möglich. Und nun guckt doch, liebe Welt, Russland hält sich an die Vereinbarung und ihr bekommt Nahrung. Aber dafür müssen jetzt natürlich die Sanktionen dann auch gelockert werden. Und das ist so eine Sache, wo ich so, warum? Also, weil, was sie ja davor behauptet haben, war, nee, dass die Nahrungsmittel nicht geliefert werden können nach Afrika und Asien, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Das liegt ja nicht an Russland. Das liegt an den Sanktionen. Und die Sanktionen sind ja weiterhin in Kraft. Also lag es eindeutig an Russland. Aber das haben anscheinend auch schon wieder alle irgendwie vergessen. Das finde ich halt so tragisch.
Na, es geht ja auch um russische Getreide und also um russische Nahrungsmittel und das Dünger, stimmt, den sie exportieren wollen. Und das dürfte dann wirklich an den Sanktionen scheitern. Und genau das wollen sie jetzt halt, also was heißt es, scheitert an den Sanktionen? Sie können es nicht abrechnen, das ist das Problem.
Ja, das ist.
Also sie könnten es verschiffen, aber sie können es nicht abrechnen. Und in diesem Schwarzmeer-Deal ist eine Klausel drin, das Ding scheint noch nicht öffentlich zu sein, zumindest als ich mich darum gekümmert habe, war es noch nicht öffentlich. Mhm. Da scheint eine Klausel drin zu sein, dass eben die Sperrbank Getreide und Düngerabrechnungen eben doch machen darf, also da die Sanktionen brechen darf. Irgendwie sowas, aber müssen wir mal gucken, das Ding, also ja, keine Ahnung, wo es mal nachzulesen ist, aber da werden wir mit Sicherheit auch noch was von hören die nächsten Tage.
Ja.
Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht, eine halbwegs gute Nachricht. Der Waffenstillstand im Jemen ist um 2 Monate verlängert worden. Nicht vergessen, obwohl es einer der vergessenen Konflikte ist, der Jemen ist eine der größten, wenn nicht die größte humanitäre Katastrophe der Zeit. Da leben irgendwas zwischen 25 und 30 Millionen Menschen, von denen sind 80% auf der Flucht. 19 Millionen leiden Hunger. Ja. Da kämpfen aufständische Schiiten, das sind die Houthi-Rebellen, gegen die Regierung, das sind Sunniten, was das Ganze zu einer Art Stellvertreterkrieg macht zwischen einer Allianz unter saudischer Führung und auf der anderen Seite dem Iran. Außerdem sind da noch Separatisten unterwegs, Al-Qaida ist unterwegs, der IS macht Terror. Und ich habe gedacht, es wäre mal wieder ein guter Anlass zu verstehen, was da unten überhaupt los ist, also wieso die sich da die Köpfe einschlagen. Und dann stellt man sehr schnell fest, dass das ein 100 Jahre alter, so unübersichtlicher Konflikt ist, dass man Stunden im Kaninchenbau verbringen kann und trotzdem nicht alles verstanden hat. So ganz grundsätzlich ist es ein Konflikt zwischen Nordjemen und Südjemen. Das waren mal zwei Staaten. Die haben sich in den 1990er Jahren vereinigt. Die einen sind, wer sich ein bisschen mit dem Jemen auskennt, schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Ich erkläre das jetzt für doofe, damit man überhaupt ein Gefühl dafür kriegt. Die einen sind eher Royalisten, die anderen sind eher Republikaner. Nach der Vereinigung hatte erst der Norden den Hut auf, fand der Süden doof, hat Aufstand gemacht, dann hatte der Süden den Hut auf, fand der Norden doof, und hat sich über die Jahre versammelt hinter einem Führer und der hieß, Achtung, Hussein Badreddin al-Houthi. Mhm. Hence the name Houthi-Rebellen. Mhm. Und seitdem versuchen die Macht im Land wieder zu übernehmen, weil sie waren ja schon mal Dominante. Und wie man es halt so macht, sucht man sich dann Hilfe bei Gleichgesinnten, weil der Norden schiitisch ist, sind die halt zum Iran gegangen. Und weil die Saudis da unten ihre Ruhe haben wollen, obwohl sie früher auch schon mal den Norden unterstützt hatten, weil die Saudis da ihre Ruhe haben wollen, haben sie schon ziemlich früh angefangen, die Houthis zu bekämpfen. Und bevor ich mich weiter in Details verliere, weil das ein Fass ohne Boden ist, ich versuche ja immer irgendwie so dann Holgis Außenpolitik zu formulieren. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man diese Nummer lösen könnte, außer mit einer wirklich internationalen, also wirklich internationalen, vielleicht sogar besser noch regionalen, wirklich extrem robusten Streitmacht, die alle Beteiligten entwaffnet bis auf ein Schweizer Messer in der Hosentasche. Mhm. Also das Ding ist wirklich sowas von unübersichtlich, das gibt's überhaupt nicht. Immerhin aber schießen die gerade nicht aufeinander und vielleicht passiert ja ein Wunder und die schaffen das doch irgendwie noch, sich zu einigen.
Früher hätte es bei sowas dann einen Blauhelm-Einsatz gegeben.
Nein. Nee? Bei sowas nicht. Das ist so auf einem Eskalationsgrad dieser Konflikt. Darum sage ich, eine wirklich robuste Streitmacht. Also da musst du mit sehr, sehr viel Gewalt durchmarschieren, um da die ganzen die Warlords und was da alles unterwegs, um das zu entwaffnen. Das machst du nicht mit ein bisschen Blauhelm, die irgendwie drei Schützenpanzer haben oder so. Das wird nicht reichen. Aber hey, gute Nachricht. Waffenstillstand.
Ja. Wir bleiben im Bereich dieser eher so Nachrichten. Der Grunewald brennt in Berlin. Und es ist eigentlich nur ein Brand von vielen. Der Tagesspiegel Checkpoint hatte heute Morgen nur so ein paar Schlagzeilen der letzten Woche aufgelistet. So Feuerwehren kämpfen gegen Glutnester im Elbe-Elster-Kreis, 500 Quadratmeter in Flammen am Wannsee, 800 Hektar in Falkenberg gelöscht und so weiter. Also ganz Brandenburg, wenn man so diese Schlagzeilen, und das sind nur Schlagzeilen der letzten 7 Tage in Brandenburg. Ja, also wir sprechen hier weder vom ganzen Sommer noch von der ganzen Republik, sondern allein in Brandenburg gibt es derweil diverse Brände. Und auch in Portugal und in Frankreich gibt es wieder neue Feuer. Also da, Frankreich war Mitte Juli schon mal in den Nachrichten, weil da auch unter anderem dann diverse Urlaubsregionen, wo Deutsche sind, das ist ja immer ein Nachrichtenmerkmal, sind Deutsche betroffen.
Eine Freundin von mir war da und schickte mir ein Foto, wie sie am Meer am Strand sitzt und im Hintergrund irgendwie riesige Rauchsäule, so Apokalypse, also das sah wirklich, also ja.
Ja, also da sind irgendwie Mitte Juli in Frankreich 10.000 Hektar schon mal abgebrannt und in Portugal sind es, wenn man das ganze Jahr zusammennimmt, schon 60.000 Hektar in Flammen aufgegangen und ich bin mir sicher, irgendjemand in der Hörerschaft kann das bestimmt in Saarländern ausdrücken. Jedenfalls brennt es schon wieder überall in Westeuropa. Und ein erstes Ergebnis der sogenannten Attributionsforschung, die ja immer guckt, wie sind bestimmte Hitzeereignisse und ich meine, dass es brennt, ist direkt verbunden mit dieser krassen Hitze, die wir haben.
Ein Viertel Saarland, 60.000 Hektar sind ein Viertel des Saarlandes.
Ah, danke, Holger, sehr schön.
Bitte.
Gibt es da so einen Umrechner oder wie hast du
das natürlich, gibt es online, ja klar. Ja, also es sind 84 Fußballfelder, ein Viertel des Saarlandes, 600 Quadratkilometer.
Okay. Zurück zur Attributionsforschung. Eine der bekannteren Forscherinnen ist Friederike Otto. Die arbeitet zusammen mit diversen Leuten in Oxford. Und die hat sich jetzt mal angeschaut, wie eigentlich diese Extremwetter und Hitzewellen und damit verbunden sowas wie die Flut im vergangenen Jahr oder eben auch die ganzen Brände letztes Jahr und dieses Jahr. Ja, wie stark können wir das dem Klimawandel zuschreiben? Oder anders gesagt, die haben halt Modelle, Computermodelle, die berechnen können, wie würde das Wetter oder wie häufig, wie wahrscheinlich sind solche Ereignisse ohne Klimawandel und wie wahrscheinlich sind diese Ereignisse mit Klimawandel. Und die haben jetzt ein erstes Zwischenergebnis für die Hitzewelle Mitte Juli in Großbritannien. Da gab es ja auch dass 40 Grad gemessen wurden in Großbritannien, was die da noch nie gemessen haben im Grunde. An drei verschiedenen Stationen waren es 40 Grad. Und sie kommen zu dem Ergebnis, solche Temperaturen in England wären ohne den Klimawandel extrem unwahrscheinlich gewesen. Und sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es so heiß wird durch den Klimawandel, um das Zehnfache gestiegen ist. Also es ist 10-mal so wahrscheinlich, dass so etwas passiert durch den Klimawandel als ohne. Das ist noch relativ wenig, weil zum Beispiel diese Hitzewelle, die im März in Indien und Pakistan war, da können sie zuordnen und sagen, das war durch den Klimawandel 30-mal wahrscheinlicher. Oder auch die Hitze letztes Jahr in den USA und Kanada, du erinnerst dich vielleicht.
Mhm. Die war das ist ja eine Dorf erst, was, wie war das? Erst ausgetrocknet, dann in Flammen aufgegangen war oder irgendwie sowas. Ne? Ja.
Da sagen sie, also das war ohne den Klimawandel praktisch unmöglich. Mhm. Und das bei derzeit 1,2 oder 1,3, ich weiß nicht, wie die aktuellste Zahl ist, Erderwärmung derzeit. Das heißt, wir stehen da gerade am Anfang einer langen Zeit, wo solche Ereignisse wahrscheinlicher werden. Genau. Ne?
Man muss sich jetzt wirklich jedes Mal, wenn es irgendwie extrem ist, muss man sich einfach immer wieder nur klar machen, das bleibt jetzt so.
Und wird häufiger.
Ja, das aber also das eventuell, ne? Aber das bleibt jetzt so.
Und
könnte ja sein, dass wir morgen schlagartig dekarbonisiert aufwachen oder so, dann bleibt es halt nur so. Obwohl, nee. Die ganzen Scheiß, den wir in den letzten 10 Jahren rausgeblasen haben, der ist auch noch gar nicht eingepreist, ne?
Ja. Also und was ich aber immer gerne dazu sagen möchte, ist, wir haben immer noch alle jetzt und heute in der Hand, wie schlimm es in der Zukunft noch wird. Ja, also jedes 0, Grad macht es ja auch nochmal wahrscheinlicher. Also das ist ja auch noch. Und was ich sehr deprimierend fand, das Ganze ist ein Artikel bei Spektrum gewesen, den ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinke. Die Klimamodelle, die nutzen, unterschätzen alle bisher die Hitzewellen in Westeuropa und niemand weiß warum.
Oh.
Das heißt, was die uns heute voraussagen, was wir so erwarten können, das wird eventuell noch schlimmer werden, als jetzt Klimaforschende uns sagen können, weil sie den Fehler quasi noch nicht gefunden haben, warum wir das eigentlich immer unterschätzen bisher. Ja, so viel zur Hitze und zum Klima.
Taiwan. Nee, komm, Taiwan, also Taiwan hieß früher mal Formosa, was ich
das
viel geiler
schön.
Genannt. Famoser Name, ne?
Ja.
Formosa. Also Formosa, als Taiwan noch Formosa hieß, war eine japanische Kolonie. Japan kapituliert 1945. Was?
Ja, ich dachte, warum hieß es wohl Formosa eigentlich? Ich dachte, es muss irgend so ein...
Keine Ahnung, es gab auch mal eine holländische Kolonie namens Formosa, vielleicht irgendwie daher.
Das klingt nämlich sehr europäisch.
Aber die war woanders, aber ach so. Also Japan kapituliert 45, Formosa wird an China übergeben. Das war zu dem Zeitpunkt kein Problem, weil China war damals republikanisch, was irgendwie besser klingt, als es war. Also weil das war 1945, da war das noch nicht, also nennen wir es rechtsrepublikanisch. Regiert wurde China damals von Chiang Kai-shek, von der Nationalen Volkspartei Chinas, Ortsname Kuomintang, vielleicht schon mal gehört. Die hatten 1919, muss es gewesen sein, immerhin die Republik gegründet. Ja, also China war ja früher, wie heißt das hier, Feudalstaat und so. Kuomintang haben die Republik gegründet. Ab ungefähr 10 Jahre nach der Gründung der Republik hat dann ein Bürgerkrieg angefangen, der aber immer irgendwie zugunsten der Republikaner ausgegangen ist. Darum war China damals eigentlich nicht so ein richtiges Problem. Was niemand mitbekommen hat während dieses Bürgerkriegs, der dann darin gemündet hat, dass Mao gewonnen hatte, ist, dass Stalin die Kommunisten aufgerüstet hat, und zwar kontinuierlich und extrem im Geheimen. So. Der hat auch die Kuomintang unterstützt, weil er China lieber instabil sehen wollte, aber die haben halt die Kommunisten unterschätzt, weil die dachten, die sind schwächer und so. Und darum haben die Kommunisten dann 1949 gewonnen. Die Kuomintang haben sich nach Formosa zurückgezogen und waren ja immer noch die offiziellen Vertreter Chinas. Das war ja, ne, das war das offizielle China. Da ist sozusagen die Regierung ins Exil gegangen, wenn man so will. Und dass sie die offiziellen Vertreter Chinas waren, das war auch tatsächlich so, auch von den Vereinten Nationen, alle haben die anerkannt, immer wenn Politik, also Außenpolitik mit China gemacht wurde, wurde Außenpolitik mit den Kuomintang auf Formosa gemacht, beziehungsweise in Taiwan. Das hat 1971 erst aufgehört, weil da haben nämlich die Vereinten Nationen der Volksrepublik China die Alleinvertretung zugeschlagen. Und damit konnte dann Taiwan, oder wie es damals hieß, die Republik China auf Taiwan, konnte damals nicht mehr für China sprechen. Das hat damals vermutlich einigermaßen wenig Leute interessiert, weil China war wahrscheinlich unabsehbar weit davon entfernt, diese zweite Supermacht auf dem Planeten zu werden, die es heute ist oder zu der es sich anschickt. Der Kalte Krieg hat die USA und die UdSSR hinreichend beschäftigt. Und der Rest des Westens dürfte sich einfach gefreut haben, dass da zu Dumpingpreisen Sachen hergestellt werden. Also die verlängerte Werkbank, hieß das ja dann immer so schön. Und jetzt hast du den Salat, weil die Weltgemeinschaft sagt, die Volksrepublik China ist China, also die, ne, die Kommunisten, die Volksrepublik ist China. Die Kuomintang waren Chinesen, die sich auf einer chinesischen Insel verschanzt hatten, weil die ja 1945 von Japan zurückgegeben worden ist, die sich auf einer chinesischen Insel verschanzt hatten. Und jetzt wollen wir unsere doofe chinesische Insel wieder haben. Taiwan allerdings sagt, nee, wir haben ja noch nie zur Volksrepublik gehört. Ja. Also was wollt ihr Papp-Chinesen denn eigentlich von uns? So. Jetzt ist im Laufe der 70er Jahre China dann schwergewichtiger geworden. Die USA haben 1979 diplomatische Beziehungen aufgenommen zu China. Das muss damals Carter gewesen sein, vorbereitet hatte das Nixon. Nur Nixon konnte nach China gehen. Gab es diesen berühmten Satz, haben diplomatische Beziehungen aufgenommen. Das bedeutet automatisch, dass die Beziehungen zu Taiwan abgebrochen werden müssen, weil ein China-Politik. Mhm. Ne? Taiwan ist China. So, im Zuge dessen haben sie dann angefangen, Taiwan Sicherheitsgarantien zu geben, was komfortablerweise dazu geführt hat, dass sich da ein dauerhafter Abnehmer für US-amerikanische Rüstungsgüter auch gleichzeitig aufgetan hat. Wir reden immer noch von einem Taiwan, das eine, ja, so eine militärdiktatorische Einparteienherrschaft war. Mhm. Ab den 1980er Jahren ist Taiwan dann zur Demokratie geworden. Mhm. So, also diese Einparteien, also die Kuomintang und deren Nachfolger, die waren halt einfach in der Macht geblieben und weil sie gesagt haben, ja, Entschuldigung, aber wie soll man denn hier Parlamentswahlen machen, wenn nicht alle Chinesen mitwählen dürfen? Weil wir sind ja China. Ja. Das ist ein ganz, ne? Das ist ein ganz interessant. So, also, ja, das so, also. Die Demokratie war erfolgreich, also kein Bürgerkrieg, keine ökonomischen Nachteile. Dadurch sind die natürlich dann wirklich ein sehr, sehr anschauliches Beispiel dafür geworden, wie auch die Volksrepublik von der Diktatur wegkommen könnte.
Und davon profitieren.
Genau. Wobei, das ist die Frage. Das ist tatsächlich die Frage, ob der Wohlstand da nicht, das müsste man sehen. Und ob es da nicht auch wieder Bürgerkriege gäbe oder so, obwohl die Kommunisten, ne, wer weiß.
Ja, es ist jetzt eine kleine Insel, wo irgendwie, was sind das, 24 Millionen Menschen oder so? Ja.
Ich glaub,
im Vergleich 23, zu über eine Milliarde.
Ja gut, ja. Aber man könnte das ja auch in kleineren Einheiten organisieren, ja. Zum Beispiel. Ne? Also es wäre alles möglich. Jedenfalls, das können sich Diktatoren nicht gefallen lassen,
nein.
Dass vor ihrer Haustür eine erfolgreiche Ex-Diktatur zur Demokratie wird.
Die Ukraine.
Exakt. Also können das die chinesischen Diktatoren auch nicht gefallen lassen. Also stressen sie rum und je lauter, je mächtiger die werden, desto lauter stressen die natürlich. Hm. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass so, was man so hört, ich weiß es nicht, aber man liest halt immer so, ja, in Taiwan sind die von dem ganzen Gestresse reichlich unbeeindruckt.
Noch?
Und eigentlich, es ist eben das Problem. Und eigentlich müsste man jetzt ja auch denken so, ey, pass mal auf, China. Du bist mittlerweile derart stark. Du bist derart einflussreich. Hör doch mal mit dem Kinderkram auf. Und
nein.
Dagegen habe ich eine ganz tolle Zwei-Sätze-Erklärung in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Und die lautet so. Die wirtschaftliche Öffnung hat China jedoch auch innenpolitisch verändert. Die kommunistische Ideologie spielt für viele Menschen im Alltag keine Rolle mehr. Um das ideologische Vakuum zu füllen, inszeniert sich die Kommunistische Partei Chinas als alleiniger Vertreter der chinesischen Nation und heizt den Nationalismus an. Und seit sie Hongkong unter ihre Knute gebracht haben, ist halt nicht mehr viel übrig, womit man ordentlich Nationalismus befeuern kann. Vielleicht noch irgendwelche komischen unbewohnten Inseln oder so, aber ja. Und mit Taiwan schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Nummer funktioniert regional, ja. Also sie funktioniert tatsächlich als nationalistisches Ding zwischen nur Taiwan und China. Und sie funktioniert international, weil wenn es gegen Taiwan geht, geht es mittelbar immer auch gegen die USA und damit gegen den gesamten Westen, dessen Werte China ja nicht bloß ablehnt, sondern aktiv zerstören will. Mhm. Auftritt Nancy Pelosi.
Ja.
Nancy Pelosi, genau, Nancy Pelosi ist Sprecherin des Repräsentantenhauses. Das Repräsentantenhaus wäre bei uns der Bundestag. Ist damit die dritthöchste politische Instanz in den USA nach der Vizepräsidentin und dem Präsidenten. Und die ist halt gerade auf Asienreise. Ne? Eigentlich hat es also offiziell geplant, war Singapur, Malaysia, Korea, Japan. Hat dann aber durchsickern lassen, was ich halt ernsthaft bescheuert, aber gut, hat dann durchsickern lassen, dass sie auch mal in Taiwan vorbeigucken will. Und das ist schon heftig. Man, also so hochrangigen US-Besuch hatte Taiwan zuletzt vor 25 Jahren. Mhm. Ja, das ist schon was. Das ist ungefähr so, als würde, keine Ahnung, nee, gibt's bei uns nicht. Ne? War Xi schon mal bei uns? Ja, bestimmt. So, und dann guckst du dir China an. Innenpolitisch läuft's unrund. Ne? Null-Covid-Politik, stotternder Außenhandel, die Bauindustrie. Also man hört hier nicht viel, aber was man so streiken, hört, was man so hört, ist die Bauindustrie ist irgendwie kurz vor dem Bankrott.
Ja, und auch, dass Leute streiken in China. Ich finde es total krass.
Ja. Russland stört die Belt and Road Initiative, also diese neue Seidenstraße, weil eigentlich wollte man ja da am Schwarzen Meer gemütlich vorbeischippern. Der Westen steht geschlossener da, als der Westen wahrscheinlich selber erwartet hätte. Und die Ukraine war nicht ratzfatz von der Diktatur, der scheinbar übermächtigen Diktatur besiegt worden. Alles nicht so geil. Und im November ist Parteitag in Peking. Und da will Xi wiedergewählt werden. Der hatte extra die Verfassung ändern lassen, weil eigentlich hat der Präsident nur zwei Amtszeiten in China. Jetzt würde er gerne eine dritte haben und damit sozusagen für immer an der Regierung bleiben. Und was macht der Autokrat, wenn er innenpolitisch Probleme hat, Herr Erdogan?
Außenpolitisch auf die
Hauke hauen. Er wendet sich nach außen, genau. Und genau darum ist das gerade so gefährlich, was da passiert. Ja. Also, dass Pelosi das macht, da will sie dann vielleicht, die ist ja auch demnächst aus dem Amt.
Die ist 82.
Ja, will nochmal ein Zeichen setzen, nochmal in die Geschichtsbücher sich schreiben lassen und so. Für Xi ist das natürlich ein gefundenes Fressen, was kein Problem sein müsste. Wird es aber dann doch für uns, weil unser Handel, also der Handel des Westens, sehr eng mit China verwoben ist, was ja eigentlich nach der alten Doktrin eine sehr gute Sache sein sollte, weil das ja stabilisierend wirkt, weil internationale Sanktionen China auch wehtun würden. Und das können die ja auch gerade jetzt gar nicht gebrauchen, dass jetzt da irgendwie noch mehr Rezession passiert, wegen Parteitag im November. Jetzt sehen wir aber gerade an Russland, dass so ideologisch hochverblendete Diktatoren nicht nur bereit sind, über Leichen zu gehen, sondern die sind sogar bereit, über die Leiche ihres eigenen Landes zu gehen, um ihre idiotischen Ideen durchzusetzen. Bei Putin ist es dieser Eurasien-Unsinn. Ne? Bei Xi ist es der chinesische Traum, heißt das Ding. Und der geht so. Bis 2049 dominiert China die ganze Welt, also militärisch und ökonomisch. Und weil es die Ein-China-Politik gibt, geht das so dann, also das denke ich mir jetzt aus, geht der Satz so weiter. Also bis 2449 2049 dominiert China die ganze Welt und Taiwan ist China. Klar. Also kann China die Welt nur dominieren, wenn es Taiwan nicht gibt.
Klar.
So würde ich dessen Flausen interpretieren.
Ich finde, das ist gleichzeitig aber auch das Problem. Also das Problem, was ich sehe, ist, dass alle sagen, und dass du, indem du sagst, dass Pelosi dahin fliegt, ist dumm, wie ja viele andere aussagen, außer die Republikaner in den USA, die finden es gut, was einem auch zu denken geben sollte.
Ich finde nicht dumm, dass sie dahin fährt. Ich finde dumm, dass sie es angekündigt haben.
Ach so.
Ich hätte die Chinesen überrascht damit. Hm. Und dann mal gucken. Hm. Weil dadurch konnten die sich vorbereiten, konnten ihre Armee in Marsch setzen, können jetzt dieses Manöver da rund um Thailand abhalten und sowas. Was man aber zu Xi auch sagen muss, dass man weiß ja nicht so recht, was in dessen Kopf vorgeht.
Nee.
Und was auch nicht wirklich klar ist, da habe ich gerade eine schöne Sendung aufgenommen für Vrind.
Holgis Podcast Draw.
Holgis Podcast Draw. mit einer MIT-Doktorandin, die zu China forscht. Und die sagt halt auch, es ist halt nicht ein Alleinherrscher im putinschen Sinne, den man da sieht. Also da gibt es tatsächlich noch eine Partei dahinter. Mhm. Da gibt es Konkurrenzkämpfe. Da gibt es Leute, die theoretisch ihn beerben könnten. Mhm. Niemand weiß, ob Xi so viel Macht auf sich konzentriert hat, wie Putin das in Russland getan hat. Worum ich mir tatsächlich wenig Sorgen mache, ist die Phase bis zum Parteitag im November, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass ausgerechnet ein Krieg gegen Taiwan mit allen Konsequenzen, Sanktionen, Verluste, Taiwan wird sich sicherlich nicht nehmen lassen, auch das chinesische Festland zu befeuern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Xis Wiederwahl besser sichern könnte, als einfach nur weiter einen auf dicke Hose zu machen.
Ja,
Problem. So was Ähnliches habe ich von Wladimir Putin auch gedacht.
Hm. Ja.
Also, liebe Kinder, hört mal lieber nicht auf den Onkel Holger.
Was mich an dieser ganzen Sache so verrückt macht, ist, dass es ja irgendwie gar kein, also es gibt einen Status quo. So.
Ja.
Den gibt es. Und alle sagen, wir müssen den Status quo behalten, solange wie wir irgendwie können.
Ja.
Aber China kündigt an, diesen Status quo wird es nicht mehr geben.
Ja.
Und wir haben eigentlich sonst keinen Plan. Also wir haben außer zu sagen, wir sorgen dafür, dass China den Angriff auf Taiwan immer weiter in die Zukunft verlegt.
In der Hoffnung, dass China irgendwann mal von seinen diktatorischen Flausen wieder wegkommt.
Ja, ja, aber das ist der einzige Plan, den es gibt. Wir versuchen es immer weiter hinauszuzögern. Diesen Angriff, der angekündigt ist und der im Plan, wie du ihn gerade ja auch schön geschildert hast, auf jeden Fall ist es geplant bis Mitte des Jahrhunderts, ist nicht mehr lange. Das ist unser bester Plan.
Ja.
Und auch das Taiwan, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, das wird ja nur von etwa einem Dutzend Länder auf dieser Welt überhaupt anerkannt.
Ja, es geht ja nicht anders. Wenn du diplomatische Beziehungen zu China haben willst, kannst du keine zu Taiwan haben.
Ja, das ist alles so, ich finde das alles, ich habe keine Lösung, aber ich bewundere auch nicht das Problem, sondern das Problem macht mich echt fertig.
Und dazu muss man noch sagen, man könnte Taiwan natürlich anerkennen, aber Taiwan ist kein Land. Taiwan hat sich nicht für unabhängig erklärt. Das heißt, Taiwan könnte sich jetzt natürlich für unabhängig erklären, dann könnten wir diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnehmen. Sich unabhängig zu erklären würde aber die abtrünnige Provinz für die Taiwan oder als was Taiwan bezeichnet wird von der chinesischen Regierung, würde halt die abtrünnige Provinz noch abtrünniger machen, ne, so Katalonien. Und würde dann erst recht, also das wäre wahrscheinlich dann wirklich eine Provokation, die China sich nicht gefallen lassen könnte.
Mhm.
Na, das ist halt ungefähr so, als würde Bayern sagen, so, wir gehen jetzt.
Ja gut, ich würde drüber nachdenken.
Ich würde den Separatisten Sachsen anbieten.
Oder so. Schauen wir mal auf Covid-19, das ist immer noch da. Und unser Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister hat sich angesteckt. Aber es scheint ihm ganz gut zu gehen, milde Symptome, meinte auch, er ist ja viermal geimpft, also ist guter Dinge, arbeitet jetzt erstmal von zu Hause. Davor hat er sich aber noch mit seinem Kollegen Herrn Buschmann, der Justizminister, auf einen Plan für den Herbst geeinigt. Und dieser Plan ist in aller Ausführlichkeit beim Tagesspiegel nachzulesen. Da geht es um bestimmte Basismaßnahmen, die sozusagen für alle gelten sollen. Und darüber hinaus können dann wie immer die Länder, denn wir leben im Föderalismus, auch noch andere Maßnahmen erlassen. Ich lese sie jetzt noch nicht vor, weil sie noch durch diverse Instanzen überhaupt durch müssen. Aber es ist schon mal bemerkenswert, dass Herr Buschmann und Herr Lauterbach sich auf etwas geeinigt haben. Viel ist es nicht, wie man sich vorstellen kann. Ne?
Aber es ist mehr, als ich von Buschmann erwartet
hätte. Erwartet hättest, ja. Also er scheint, ich glaube ja, dass wir ihn oft unterschätzen, er scheint pragmatischer zu sein, als wir alle denken, und er hat wohl auch gelernt oder verstanden wahrscheinlich, dass die günstigste, einfachste und beste Methode, diesen Sweet Spot zwischen Wirtschaft und Gesundheit zu finden, und ich sag mal, Herr Lauterbach steht vielleicht eher für die Gesundheit und Herr Buschmann vielleicht eher für die Wirtschaft, ist halt die Infektionszahlen niedrig zu halten. Wir merken es ja auch gerade in der Gesellschaft an allen möglichen Ecken, bei diversen Versandunternehmen.
In halb Brandenburg ist so gerade der Regionalverkehr ausgefallen oder so ähnlich. Ne?
Versand, alle mögliche öffentliche Infrastruktur. Also alles ist gerade lahm, weil Corona und die Leute krank sind. Insofern, ich glaube, so langsam kommt es auch bei den Pandemieverharmlosern an, dass es ihnen auch nichts bringt, die Pandemie zu verharmlosen. Und der beste Weg, der einfachste Weg, die Zahlen niedrig zu halten, ist Masken tragen. Und ich glaube, das hat er verstanden.
Ja, da ist genau so ein Ding. Sie haben ja Fernverkehr, also Flug- und Fernzüge, Maskenpflicht, und haben dann aber den Ländern überlassen, ob sie das regional machen. Das finde ich falsch.
Sie haben nicht, aber es ist zwei, die Münze hat zwei Seiten. Sie haben ihnen überlassen, ob sie das so machen, und sie haben ihnen aber auch überlassen, noch mehr zu machen. Also sie können auch sagen, ja, und außerdem noch in öffentlichen Gebäuden, und wir können auch Veranstaltungen wieder begrenzen und so weiter. Also es gibt viel Spielraum.
Ja, mein Problem da ist, das habe ich, weiß gar nicht, relativ zu Beginn der Öffnungsdebatte auch schon mal gesagt. Die Bundesländer neigen zu einem Überbietungswettbewerb und in diesem Fall zu einem Unterbietungswettbewerb.
Ich weiß.
Der Anreiz, als erstes Bundesland im Regionalverkehr Maskenpflicht einzuführen, ist halt sehr gering. Darum hätte ich irgendwie ein bisschen mehr Motivation mir gewünscht. Aber naja.
Ja, ähnlich ist es. Also ist auch so eine Formulierung, die mich auch wieder traurig macht. Die Ländern wird es überlassen und offen gelassen, ob sie an Schulen auch wieder Maskenpflichten einführen, wenn, ich zitiere, dies erforderlich ist, um den Präsenzunterricht fortführen zu können. Und dann natürlich weiß niemand, was heißt denn das jetzt in Zahlen? Und wenn ich mir jetzt die Realität anschaue, dann ist ja, was wir gelernt haben in den letzten 2 Jahren, der Präsenzunterricht fällt aus, wenn die Lehrkräfte ausfallen. Und die fallen aus, wenn sie sich bei ihren Schülerinnen anstecken. Also in meiner Logik, ja, aber das ist sicherlich eine ganz, ganz andere Logik als bei den KultusministerInnen, wäre dann ab Schultag 1 im neuen Schuljahr überall Maske notwendig, weil sich sonst die LehrerInnen bei ihren Kindern anstecken. Ja. Also, aber gut, das ist halt.
Oder dass man es in die Hand der Schulen tatsächlich gibt. Weil die können am ehesten sagen, jetzt ist ein Schwellwert überschritten, jetzt sind 12,3% des Lehrkörpers erkrankt, jetzt müssen wir dagegen steuern. Ab sofort gilt für die nächsten 3 Wochen Maskenpflicht oder irgendwie sowas. Also die Schulen können das ja besser beurteilen, als das irgendwie Frau Dr. Giffey beurteilen kann.
Ja, aber es sollen ja nicht die Schulen beurteilen, sondern die Länder.
Das meine ich damit.
Ja. Das, und ich habe wirklich wenig Vertrauen in irgendwas seit dieser Pandemie.
Ja, und was ich auch komisch finde, ist diese Idee, als frisch geimpft, also 3 Monate nach der Impfung oder nach der Genesung, darfst du überall ohne Maske hin, weil du dann ja nicht ansteckend bist. Aber das ist doch wieder, das wird doch genau wieder so, nee, ich habe ein Attestding. Gefälschte Impfzertifikate werden dann rumgereicht. Dann wirst du wieder Diskussionen sehen, das ist ja jetzt nur 3 Monate und 1 Tag sind ja auch nicht so schlimm.
Genau, also was eigentlich wirklich hängen bleibt, ist, alle, die daran interessiert sind, nicht zu erkranken, können genau eine Sache machen und einfach wirklich weiterhin Maske tragen, wo auch immer sie in Innenräumen sind oder wenn es sehr eng wird, weil viele Leute irgendwie gedrängt zusammenstehen, dann auch draußen, weil es sieht nicht so aus, als ob wir aus dieser Nummer. Und man muss ja auch sagen, ich war jetzt ja in Irland, in Großbritannien, in Belgien. Und dann merkt man so, wie gut wir es in Deutschland eigentlich noch haben, weil in den anderen Ländern drumherum es noch schlimmer ist. Was war in Österreich? Die Leute müssen nur Maske tragen, wenn sie infiziert sind, aber ansonsten sich nicht mehr isolieren. Und ich glaube, in Frankreich war es auch so eine ähnliche Regelung oder so. Frankreich hat auch auf jeden Fall auch irgendwie. Also wenn man sich drumherum umschaut, und das ist eigentlich das Bittere, können wir noch froh sein, in Deutschland zu sein?
Ja, es gibt genauso gibt es Leute, die sagen, na, guck dich mal bitte drumherum um, warum sind wir denn hier eigentlich noch so vorsichtig, wenn leicht sind doch das Gebot der Stunde ist. Soll am deutschen Wesen das die Welt genesen oder wie oder was? Das ist so, aber was ich sehr lustig finde, ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, dass unsere Politiker auch so einen Schwachsinn machen wie die Österreicher, dass nur Infizierte noch verpflichtet sind, eine Maske zu tragen. Weil,
ganz ehrlich, ist in Irland auch gewesen.
Super. Muss ich mit Maske in den Zug setzen, sitzt keiner neben dir. Das ist eigentlich eine super Sache.
Und zwar FFP2-Maske 10 Tage lang. Und dann, das wusste ich nicht. Das wusste ich, bevor ich dann infiziert war, nicht. Und natürlich wirst du dann angeguckt, aber ich wusste nicht, warum.
Weil du wärst krank. Was, das finde ich total gut.
Das ist ganz gut, ja. Sagt doch keiner was, sondern alle sind so, ich setze mich mal da drüben hin. So.
Ja, und wenn einer was sagt, nimmst du kurz die Maske runter, um zu antworten. Entschuldigung, was? Können wir die ganzen Arschgeigen zurücktrollen, die uns da die letzten 2 Jahre auf den Sack gegangen sind. Aber ja, kriegen wir ja nicht. Müssen wir öfter durch Österreich reisen. Noch ein interessantes Ding habe ich gefunden, was ich leider in Ermangelung von Zeit nicht durcharbeiten konnte. Und zwar ist das eine neue Studie des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaft, des DIW. Und zwar eine Studie zum Bürgergeld. Bürgergeld, also Hartz IV, sie trauen sich ja nicht Hartz IV abzuschaffen und sich was Besseres auszudenken, sondern sie benennen es um und passen es an. Und dann heißt es Bürgergeld. Und das DIW hat mit Langzeitarbeitslosen gesprochen. Ja, ausnahmsweise mal haben die was gemacht, was die Politik ja nicht so macht. Die sprechen ja immer nur über Langzeitarbeitslose. Und haben gefragt, was erhoffen sie sich denn eigentlich von diesem neuen Bürgergeld. Natürlich, die meisten erhoffen sich, dass sie mehr Geld in der Tasche haben. Sehr viele auch, dass die im Moment ist es so, dass Vermittlung im Vordergrund steht und mit dem Bürgergeld soll Vermittlung nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern Qualifikationen im Vordergrund stehen. Also im Moment ist es so, dass wenn du langzeitarbeitslos bist und du könntest, keine Ahnung, Englisch lernen und oder sowas und sagst, hier, ich würde gerne Englisch lernen, da kann ich einen Crashkurs machen die nächsten 8 Monate oder 8 Wochen und gleichzeitig ist aber ein Job frei, dass du den Waldweg fegen könntest für einen Mindestlohn oder für einen Aufstockerlohn, wirst du immer den Waldweg fegen müssen, bevor du in diese Maßnahme kannst. Und das wollen sie umdrehen, da freuen sich auch sehr viele drüber. Was ich in dieser Studie aber eigentlich das eine so beeindruckende Zahl fand. 42% der Langzeitarbeitslosen schämen sich dafür, Hartz IV zu beziehen.
Natürlich. Was glaubst du denn?
42%.
Das kommt mir fast wenig vor.
Das ist eine fucking Regel. Das ist ein Anspruch, den ihr an den Staat, also an so Leute wie mich habt. Schämt euch nicht. Ja, wenn überhaupt, dann sollten sich alle anderen mal schämen, dass wir nicht in der Lage sind, genügend, meinetwegen auch gering qualifizierte Arbeit für all die Leute oder sonstige Hilfen, Psychotherapie, schieß mich tot zur Verfügung zu stellen. Das fand ich eine so, also 42, 10%, 15%, okay, aber 42% schämen sich voll und ganz dafür oder eher, voll und ganz. 42%.
Gute Nachricht. Gute Nachricht kommt aus Australien und zwar hat Australien es endlich geschafft, ein Klimagesetz zu verabschieden. Es ist kein großer Wurf. Es ist, die Grünen in Australien waren nicht zufrieden damit. Die wollten mehr einsparen. Sie haben beschlossen, dass sie den CO2-Ausstoß in Australien bis zum Jahr 2030 um 43% senken wollen im Vergleich zum Jahr 2005.
Das 43? Warum nicht 50? Warum? Wie kommt man?
Ich weiß auch nicht. Oder 42.
Das
oder
so. Auch
aber irgendwie. Sie haben halt gerungen. Das ist ja immer so bei Politik.
Ah,
ne?
Kompromiss.
Also ich glaube, die Grünen hätten gerne 75% gehabt. So, und dann wird halt gefeitscht. Okay, was kriegt man hin? Und 43% war anscheinend so eine Kompromisszahl. Und auch im Vergleich zum Jahr 2005, ich meine, 2005 hatten wir schon ganz schön viele Treibhausgasemissionen. Also da gibt es andere Länder, die andere Stichmarken heranziehen und so. Man kann also dieses ganze Klimagesetz, das Australien gerade verabschiedet hat, auch schlecht reden. Natürlich kann man das. Aber nach all den Jahren, gerade auch australischer Politik, die sich extrem quergestellt hat und zu einem der Haupt, also pro Kopf einem der schlimmsten Länder an CO2-Ausstoß der Welt ist, ist es ein riesiger Fortschritt. Und es ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, die Labour-Regierung in Australien wurde ja dafür gewählt, endlich Klimaschutz zu machen, endlich die kommende Generation zu schützen. Also man muss es trotzdem positiv sehen. Es ist für mich eine sehr, sehr gute Nachricht, dass selbst Australien jetzt ein Klimagesetz hat, wo sie sich verbindlich dazu verpflichten, bis 2030 ihren Ausstoß zu senken. Es geht immer mehr, natürlich.
Ja, aber das kann man ja dann auch machen. Also wer weiß, was die übernächste Regierung, vielleicht gibt es dann da ja Leute, die sagen, ey, guck mal hier, das reicht nicht, wir machen das jetzt mal besser.
Das sagen zum Beispiel die Grünen dort auch. Naja, dann ist das jetzt erstmal das Mindeste, was wir bis dahin machen. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht noch mehr hinbekommen. Ne? Also wenn man dann bestimmte Anreize schafft politisch, kann es ja auch sein, dass man hinterher mehr schafft, als man vorher dachte, weil die Wirtschaft sehr gut darauf anspringt und dann bestimmte Dinge schneller und besser funktionieren, als man dachte.
Die Idee ist halt in der Welt, das ist ja erstmal das Interessante daran. Während wir die Sendung aufzeichnen, kommt dann noch eine Meldung, dass China mehrere Gesprächskanäle mit den USA unterbrochen hat. Was ich ganz witzig finde. Also sie haben ja Pelosi, also Nancy Pelosi, haben sie auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Ich weiß nicht, was das im Einzelnen bedeutet. Wahrscheinlich kann es Frau Pelosi auch ziemlich scheißegal sein, ob sie nach China einreisen darf oder nicht. Und haben grenzüberschreitende, also bilaterale Klimagespräche haben sie eingestellt. Und die Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden Bekämpfung von Kriminalität und Drogenhandel und die Kooperation bei der Rückführung von Migranten. Weil nämlich Nancy Pelosi, Zitat, boshaft und provokativ gehandelt habe.
Natürlich. Dass die sich selber nicht ein bisschen albern vorkommen bei solchen Formulierungen.
So formulieren wir ja auch, ne? Also ist jetzt nicht so, dass, es ist jetzt nicht so, dass wenn irgendwie, weiß ich nicht, aus Dörkerstan irgendwie der Herrscher kommt und hier auf den Teppich kackt, dann gibt's auch so komische Protestnoten, die werden halt nur nicht so ausführlich ventiliert hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zum Repertoire gehört.
Ja, das meinte ich aber vor allem auch. Na gut. Kommen wir zu unserem Limerick der Woche. Das Thema der vergangenen Woche war Porsche aus gegebenem Anlass. Und unser Wochendämmerungspoet hat uns dazu einen wunderschönen Limerick gedichtet.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Porsches heißer Draht zur FDP. Es freute sich Oliver Blume, dass Porsches Agenda bald boome. Doch Telefonat gab's nur eins in der Tat, da er sonst mit dem Lindner nur zoome.
Yeah, heute zoomt man natürlich. Oder teamst. Im öffentlichen Rundfunk, da wird man angeteamst. Da habe ich den angeteamst. Ich auch denke so, ein Glück muss ich das nicht mehr machen. Entschuldigung. Ich hab zwei, die ich schön finde und ich weiß nicht, wahrscheinlich findest du auch...
Welcher ist dein Liebling? Also ich mag Gerrit am liebsten.
Ja, Gerrit oder Danny. Danny fand ich auch ganz gut.
Na, dann mache ich doch Gerrit
und genau, Danny. Ich fange mal mit Danny an, weil der steht weiter oben.
Okay.
Ein Mann aus Zuffenhausen litt jüngst an Muffensausen. Er stöhnte, statt ethisch brauche ich Kraftstoff synthetisch. Lindnernd war ein Anruf von außen.
Und hier kommt Gerrits Limerick. Es war ein Minister, der Christian, dem Schloss zu der Iwan den Sprithahn. Der 911er ward leer und sein Leben ward schwer, drum baut er mit Oli jetzt Shit an. Ich nehme an, dass Oli wahrscheinlich Olaf sein soll. Deswegen habe ich Oli gesagt. Aber in meinem Kopf klang das mit Christian und Sprithahn irgendwie besser, als ich es jetzt vorgelesen habe.
In meinem Kopf klang der von Danny auch besser.
Naja, ja. Was machen wir denn diese Woche für ein Thema?
Oh, Formosa.
Oh, Formosa. Nicht? Doch, okay. Naja, das finde ich famos, ja.
Famos.
Finde ich famos.
Nee, aber Formosa, da fällt einem, naja, lass mal gucken, wenn dir nichts einfällt, haben wir weniger Arbeit, ist auch gut.
Ich bin gespannt. Dann kommt jetzt der Börsenticker. Montag.
Anleger auf Standortsuche.
Dienstag.
Nervöse Wall Street.
Mittwoch.
Börsen wieder auf Erholungskurs.
Donnerstag.
US-Anleger treten auf die Bremse.
Freitag.
Lackmustest für den DAX. Mm. Mal gucken, ob er sauer ist oder basisch, ne?
Ja. Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was hast du denn noch finden können in den vergangenen gut zwei Stunden, was nicht ganz korrekt war oder wo du gerne was ergänzen würdest?
Ja, vielleicht ein paar interessante Sachen tatsächlich dabei. Ich möchte gern anfangen beim Thema Kohleverstromung. Da hattet ihr so ein bisschen über Pragmatismus versus Ideologie diskutiert, wer da mit welchen Interessen was fordert. Und da wollte ich mal kurz einen Funfact beisteuern. Ich wohne ja in Köln, hier gibt es den Rhein und der Rhein hat eine gewisse Bedeutung für die Kohleverstromung als Lieferweg. Und Fun Fact ist, wir sind drauf und dran, ein Problem mit der Zulieferung zu unseren Kraftwerken zu bekommen. Deren Verbrauch ist nämlich im ersten Halbjahr um 26% gestiegen und vielerorts kommt halt die Kohle über das Wasser. Das steht aber gerade im Rhein durch den trockenen Sommer derzeit nur bei einem Pegel von knapp einem Meter. Der 10-Jahres-Durchschnitt sind eigentlich 3,2 Meter. Das heißt, Schiffe können nicht mehr voll beladen werden und für zwei Kraftwerke, bei Datteln und bei Frankfurt, nämlich hat der Betreiber Uniper jetzt gerade davor gewarnt, die Leistung könne bis Anfang September unregelmäßig ausfallen. So viel also dazu, wie Kohlekraftwerke unsere Energieversorgung sichern im Klimawandel. Okay. Und tatsächlich habe ich sogar noch einen wasserbezogenen Fun Fact Nummer zwei. Und zwar kommt der aus dem Atomstromland Frankreich. Mhm. Auch das ist ja immer sowas, wenn man sich, ihr habt ja auch groß das Thema Atomkraft besprochen, ist das, wie sinnvoll ist das jetzt, ne? Weil nicht so viel CO2-Ausstoß, dafür Atommüll, ist das nicht besser? Ja, und das Problem ist jetzt im Klimawandel, der ja schon auch angefangen hat, längst, dass im Fall von Frankreich die Flüsse zu warm werden zum Kühlen der Reaktoren. Heißt konkret, nicht die Kraftwerke selbst laufen zu heiß, sondern das Kühlwasser ist nach dem Durchlaufen des Systems so warm, dass die das nicht wieder in die Flüsse abgeben dürfen. Ich habe jetzt nicht so schnell rausfinden können, wie, was das für Temperaturen genau sind. Ich glaube nicht, dass man jetzt direkt Backfisch sich angeln könnte, aber wahrscheinlich wird es schon seine Gründe haben, dass sie das einfach nicht dürfen normalerweise. Der staatliche Kraftwerksbetreiber EDF musste deshalb kürzlich die Leistung an mehreren Standorten drosseln Und im Juli war auch für einige Tage bei einigen Standorten die Abgabe von zu heißem Kühlwasser erlaubt worden, ausnahmsweise. Das war bisher nur ein einziges Mal 2018 passiert und damals auch nur für ein paar Stunden, ich glaube 36 oder so. Schönes Zitat aus der Brussels Times jetzt zu der aktuellen Ausnahme. Netzbetreiber RTE betonte, es bestünde kein Risiko für die Stromversorgung der Franzosen. Von möglichen Folgen für die Biodiversität in den Flüssen war jedoch nicht die Rede.
Ja, schön.
Ja, und auch ganz interessant dazu ist aber ein ganz anderes Thema nochmal. Die Franzosen haben halt ein Riesenproblem mit der Instandhaltung ihrer Meiler. Sie haben sehr viele alte, haben nicht genug Fachkräfte, um die ordentlich zu warten. Dann bei einer Reihe von neueren haben sie Korrosionsprobleme und irgendwie das ganz neue Projekt, was auch so ein bisschen Vorbild sein soll für neue Kraftwerke, die noch geplant und gebaut werden. Das wurde jetzt schon wieder die Fertigstellung verschoben und eigentlich sollte der schon seit einigen Jahren am Netz sein, ursprünglich mal, wie das eben so ist. Und
das ist deren BER.
Ja, genau. Und es ist jetzt noch nicht mal die halbe Zahl der Reaktoren wirklich ordentlich am Netz in Frankreich. Jetzt mal unabhängig von der Wassergeschichte, die ich gerade genannt habe. Also leider auch das keine sichere Bank.
Ich hatte gesehen, dass wir an Frankreich liefern, weil wir relativ viel Strom haben.
EDF, also der französische Kraftwerksbetreiber, der auch hoch verschuldet ist und jetzt komplett verstaatlicht wird, vorher auch schon mehrheitlich dem Staat gehörte, der importiert ziemlich teuer Strom aus anderen europäischen Ländern, die eben zum Beispiel durch Erneuerbare ein bisschen viel davon haben jetzt im Sommer.
So viel zur Versorgungssicherheit.
Genau. Dann möchte ich aufs Thema Dünger und Getreide kommen. Ihr hattet da gab es ja auch kürzlich die Einigung, dass eben Schiffe jetzt die Ukraine verlassen können, dass da auch einige schon sich auf den Weg gemacht haben, erfolgreich. Und hattet ihr nochmal kurz aufgeworfen, wie war das denn jetzt? War denn Dünger und Getreide aus Russland selbst sanktioniert oder war dann die Abrechnung nicht möglich und so weiter? Ich habe versucht, das nochmal nachzuvollziehen. Es ist sehr komplex. Ich hoffe, das, was ich jetzt sage, ist zumindest korrekt, auch wenn es sicherlich nicht das ganze Bild ist. Also die USA und die EU haben mehrfach betont, nein, die Sanktionen behindern globalen Lebensmittelhandel nicht, das ist russische Propaganda. Die USA hatten zum Beispiel am 14. Juli einen Factsheet veröffentlicht, wonach weder Produktion noch Verarbeitung noch Verkauf oder Transport von Agrarprodukten sanktioniert sei. Auch der Handel mit Equipment oder Dünger sei nicht von Sanktionen betroffen. Und zudem kann man sicherlich sagen, Sanktionen gelten ja nicht in Staaten, die sich den Sanktionen nicht angeschlossen haben. Also zum Beispiel, wenn ich ein afrikanisches Land bin, das sehr viel Nahrung aus Russland importiert, dann ja, ich schließe mich halt den Sanktionen nicht an. Dann darf ich natürlich auch, also die EU verhängt ja nicht automatisch Sanktionen gegen mich, nur weil ich weiter mit Russland Handel treibe. Ich denke, das kann man schon so sagen. Allerdings gibt es natürlich sowas wie so eine indirekte Wirkung von solchen Sanktionen. Ist ja auch ein sehr komplexes Thema, dass also dann zum Beispiel Unternehmen sich unsicher sind, was jetzt vielleicht überhaupt negative Konsequenzen sind, wenn sie bestimmte Handelsaktivitäten halt haben oder erwägen. Und Politico zum Beispiel hat kürzlich berichtet, die EU wolle Ausnahmen in Sanktionen gegenüber russischen Banken schaffen für landwirtschaftliche Transaktionen, wohl auch auf Wunsch oder Druck afrikanischer Länder. Also vielleicht gab es da doch sozusagen Hindernisse. Aber wie gesagt, USA und EU betonen die Produkte selbst und so weiter auf jeden Fall sind nicht sanktioniert worden.
Okay, ja, so hatte ich das nämlich auch im Kopf und war etwas verwirrt. Aber ja, das ist tatsächlich, wie Holger auch schon gesagt hat, nicht immer ganz durchsichtig, weil nicht alle Verträge oder Beschlüsse immer online jederzeit zu finden sind, leider.
Ja, dann wollte ich noch kurz zwei Ergänzungen machen. Zum einen hatte Holger ja eine schöne Geschichte Taiwans vorgetragen und da hattet ihr noch den Begriff Formosa erwähnt. Hieß Taiwan nicht mal früher, so war dir die Frage und das musste ich auch noch mal kurz nachgucken. Formosa war eine Republik auf der Insel Taiwan und die ist entstanden nach dem ersten Krieg zwischen Japan und China und bestand zwischen dem Abzug der chinesischen Streitkräfte und der Errichtung der japanischen Kolonie, die ja auch Holger erwähnt hat.
Gut zu wissen.
Ist also nicht das gleiche wie das heutige Taiwan.
Ja.
Und dann habe ich noch einen Link rausgesucht, einfach nur, weil ihr das kurz erwähnt hattet und vielleicht interessiert das ja jemanden genauer. Ich fand es jetzt nicht wichtig genug, das hier ausführlich vorzutragen, aber ja, die chinesische Bauindustrie oder Baubranche, da gibt es tatsächlich gerade eine ziemliche Krise und das hängt auch zusammen. Da gibt es auch so einen Begriff, der da schon mal ein bisschen bekannter geworden ist, nämlich Evergrande. Das ist ein großes chinesisches Immobilienunternehmen, Bauunternehmen und das ist unglaublich verschuldet. Da gibt es ja in China andere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, auch als in unserem Wirtschaftssystem für Unternehmen, teilweise sich mit Staatsunterstützung oder Unterstützung staatlicher Banken enorm zu verschulden. Und ja, das scheint dir so ein bisschen auf die Füße zu fallen. Aber wie gesagt, Details bitte Interessierte, einfach selber nachlesen.
Okay, wir packen wie immer alle deine Links in die Shownotes. Vielen Dank.
Gerne doch.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Die Hörerinnen und Hörer, das seid also ihr. Schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de, falls ihr noch nicht dabei seid. Da könnt ihr entweder was in einen unserer Töpfe werfen, direkt aufs Konto oder bei Steady. Oder auch aus unserem schönen Shop ein wunderschönes Accessoire, ein Pullover, eine Tasse, was auch immer euch gefällt, erwerben. Auch davon bleibt was bei uns hängen, das unterstützt uns auch. Was auch immer euch lieber ist, es gibt Leute, die sind bei Steady, nennen sich Ultras und Fanclub und zahlen so viel jeden Monat, dass wir jetzt deren Namen vorlesen.
Was ich mal fragen wollte, kann man bei dem Shop auch so Sachen noch reinstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Motorroller verkaufen wollen würde?
Dein Motorroller nicht, aber was wir immer ganz gerne suchen und überlegen, ist auch so ein paar, ich sag mal, Memes aus der Hörerschaft, also zum Beispiel, weiß ich nicht, war so eine Idee, eine Müsli-Schüssel mit Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Ja? Sowas, da sind wir dran. Also auch wenn ihr Wünsche oder Ideen habt, die ihr cool fändet, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare zum Beispiel auch. Dann gucken wir mal, ob das realisierbar ist. Also Müsli-Schüsseln zum Beispiel sind nicht so ganz leicht.
Nein.
Sind wir da dran, aber es ist nicht so ganz leicht. Aber vielleicht habt ihr auch noch irgendwie coole Ideen. Dann immer her.
Soll ich jetzt mal die Ultras vorlesen?
Lest doch mal die Ultras vor, Holger.
Sind's eins.
Cindy und Timmy Wüst, aber wer zur Hölle ist immer wieder sonntags Bert?
Guido Baulich.
Alexander Bonsack fällt heute mal ausnahmsweise nix ein. War letzte Woche auch schon, ne? Kopf ist müde, Hirn ist leer, vielleicht hilft ein Wein von Knoll am Abend.
Marc Bremer.
Oliver Delpi.
Silke Dietz.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Rahmensuppen sind überall ausverkauft. Holgi, was hast du da nur angestellt?
Du warst es doch gar nicht.
Ich weiß nicht, ich war schon länger nicht mehr im Asia Super.
Ja. Katharina Höhl.
Der Jan.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Kathi und Johnny sind nicht im Fanclub. Kathi und Johnny sind bei der Kelly Family.
Oliver Krüger.
Heiko Linke.
Ernest Linker.
Wing Commander Lord Fleschers Hausmusik. Lookout Kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again.
Das ist von diesem einen, der mit Ingmar Bergmann in diesem... Ich komme noch drauf. Okay. Der hatte...
Dann sag ich mal, wer A sagt, muss nicht immer auch B sagen. Man kann auch erkennen, dass A falsch war und beim nächsten Mal nicht mehr die FDP wählen.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Robert Nieholm.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht...
There's hope, there's always hope.
Joachim Urlass.
Fiete, Miam, Miam, Miam und Olaf.
So, dann muss und so weiter.
Jens Fiewig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Volker Arendt.
Anita Schroven.
Und weiter mit dem Fanclub.
Juli und Sebastian.
Nico Abeler.
Katrin Apel.
Simon Axmann.
Dirk B.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Oben.
Peter Blachani.
Simone Blechschmidt.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus,
Martin Buchka,
Muli Bwanji,
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Gian-Andrea Konzett,
Katrin Czernotzki.
Es ist Sommer und es ist heiß, da esse ich ein Zitroneneis.
Sie sagen selber denken und fragen dann alle im Chor cui bono, da sie alle zufällig ganz selber dieselbe alltägliche lateinische Phrase gedacht haben.
Cristiano del Tauscho.
Fällt mir ein, in der Zeit diese Woche ist eine sehr, sehr lange Recherche darüber, dass Ken Jebsen doch nicht aufgehört hat, was er ja behauptet hatte. Also das ist also ganz interessant. Ja. Boko war den Taco und so weiter.
Tim der Zauberer.
Andreas Dietzel.
Das Rhabarber Barbara Barbaren Bart Barbier Bier konnte man nur an einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Verkäuferin des Rhabarber Barbara Barbaren Bart Barbier Biers es an Bieres an der Rhabarber-Barbaren-Bar hieß Bärbel.
Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
Nico Erfurt.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Andreas Freud.
Marcella Frick.
Mariana Friedrich.
Mareike Geib.
Jörn-Anne Göttich.
Christian Gottinger.
Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen Lilo und Herrn von Bödefeld.
Miriam und David grüßen Samson.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Ricardo Gatter.
Und
Simon Hecker.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen, Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias hat genug von den Sprüchen über seine Welle, Herbst.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Out of order. Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln stellen und Wäsche waschen beschäftigt.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Bleibt absichtlich hinter ihren Möglichkeiten zurück.
Freudlos in der Freudefülle, ungesellig und allein, wandelte Cassandra stille in Apollos Lorbeerhain. In des Waldes tiefste Gründe flüchtete die Seherin und sie warf die Priesterbinde zu der Erde zürnend hin.
Hast du eigentlich eine Ahnung, was wir da die ganze Zeit lesen? Das ist bestimmt, da stellt sich wieder jemand.
Stimmt, was. Schiller oder sowas. Ja.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Lars ist immer noch vom Versagen der Polizei entsetzt und sein mein Teil. Vom Versagen der Polizist. Ihr wisst schon.
Andreas Jasper.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Wir gedenken Dr. Lisa Maria Kellermeier.
Es soll jetzt doch eine Obduktion geben.
Ja, gut, das Fremdverschulden dürfte dann eben der Mob gewesen sein.
Ja. Jasmin Kiseliramak.
Michael Klerner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Margali Kreuzfeld.
Felix Kronlage Dammers.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Kulfing.
Sebastian Link und Henry Wietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
Der Lux.
René Ludwig.
Von allein hören keine Kriege auf und so weiter.
Claudia Manden.
Martin Meschke.
Nevermind.
Kleine Hunde Miam Miam Miam.
Johannes Möller.
Lordium Mondkind.
Einfach nur noch müde.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Andreas denkt, ich habe meine Seele durchforscht und tief in die Welt reingehorcht. Nach Stunden und Tagen muss ich leider sagen, es reimt sich echt nix auf rote Betesuppe.
Silly Neubig.
Thorsten W. Nollstein.
Ey du Opfernode.
Boris Perner.
Jochen Philipp.
Christi Pimpernellen.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Wilhelm Reich.
Geistesabwesenheit ist ein sehr schöner Zustand, sofern man Geist hat. Richard David Brecht.
Ach guck, so kluge Dinge kann der sagen. Marc Riese.
Ach so, ich hatte jetzt gedacht, es bezieht sich auf ihn. Aber
ach so, ne, ich vermute mal, dass das ein Zitat von ihm ist. Ist ja nicht so, dass Richard David Brecht immer nur dummes Zeug von sich gegeben hat in den letzten Jahren. Also, das muss man ja auch mal sehen.
Das stimmt.
Was das Ganze ja so kompliziert macht.
Ja. Steinrochen.
Jo? Christian Rohleder.
Markus Römer.
Anna Roth.
Sven Rotloff.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Susanne Schulze.
Tim Seitz.
Hallo, ich bin Treu McClure.
Und Chip und Chap.
Theresa Sievert.
Abracadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Simsalabim.
Birgit Sobich.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Blas N. Stein.
Caro und Ferdi Stein.
Pommes Stein.
Sabine Stein.
Thomas Stein.
Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für die Jahre der alliterativen Freude Stein.
Philipp liebt es, mit seiner Therese der Wochendämmerung zu lauschen. Stein, Kopf.
Holger Steinmetz.
Suse und Martin Stöckert.
Claudia Tajov.
Nein, Team.
It's not a thing a sane man would do. The doomsday machine is triggered to trigger itself automatically.
Designed, ja. Moritz, oh,
was?
Tim.
Was habe ich Ihnen gesagt?
Die ist triggered to trigger itself.
Trigger, trigger. Triggert mich alles. Triggerwarnung. Mr. Tipp.
Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
stürzen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth hemmungslos ins Nachtleben von Never Atterthorpe.
Anja aus Bielefeld geht's gut und Jan hat Covid.
Nee, Kathi und Joni.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkelreue.
Jannik Völker.
Michael Völksen.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Martin Wiedmann.
Jenny Wiegand.
Tobias Wirth.
Wir wünschen uns Wochendämmerung live.
Alain Wohlfahrt.
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann.
Elias wünscht Tamino eine gute und schnelle Besserung.
Christoph Ziesecke.
Sag niemals leise, sag niemals laut, was dir der Freund beim Bier vertraut.
Fürst Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
Der Raketenmann.
Und Dexter TC. Vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank für den Beitrag zum Lebensunterhalt.
Das war die Wochendämmerung vom 5. August 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.